Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wir hören nun die 11. Auslegung von 13 Auslegungen zum 1. Timotheusbrief unter der Überschrift Warnung vor Streitsucht. Aber keine Angst, es geht nicht nur um Streitsucht, es geht auch um Sklaven, es geht um Arbeitnehmer und Arbeitgeber, es geht um falsche Lehre und es geht um Hader, Argwohn, Schulgezänk, zerrüttete Sinne. Haben wir ein richtig positives Thema heute Abend. Naja. Also ihr seht, es gibt eben auch in der Bibel Ermahnungen, Dinge, die nicht immer so schön sind. Und wenn man die Wahrheit sagt, dann muss man auch vor dem Falschen warnen. Wir schlagen auf 1. Timotheus 6, die Verse 1 bis 5. 1. Timotheus 6, 1 bis 5. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist, Folgendes. Alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht weniger ehren, weil sie Brüder sind, sondern sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun. Dies lehre und dazu ermahne. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Daraus entspringen Neid, Hader, also Streit, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Soweit heute Abend das Wort Gottes. Wir wollen uns erheben und zum Herrn beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir auch für dieses Wort. Wir danken dir, dass du uns warnst vor falscher Lehre, auch vor Streitsucht, dass du Ordnungen geschenkt hast für den Umgang zwischen Herren und Sklaven, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern heute. Herr, danke für diese Weisheit und die praktische Anweisung, die du uns auch heute Abend schenken möchtest. Lass es uns recht verstehen und auch umsetzen in die Tat. Amen.
Amen.
Liebe Geschwister, auch diese 5 Verse enthalten wieder eine ganze Reihe von verschiedenen Themen. Und das erste Thema, bevor wir dann zu Streitsucht und den anderen Dingen kommen, ist der Umgang mit Sklaven. Die Frage voraus, gibt es heute noch Sklaven? In manchen Ländern schon. Und in Deutschland, man kann es so ungefähr übertragen auf das Verhältnis heute zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Denn die Sklaverei damals war nicht überall eine brutale Unterdrückung, sondern es waren oft Haussklaven, die praktisch wie Arbeitnehmer angestellt waren, die praktisch von der Straße gerettet worden waren, damit sie nicht als Tagelöhner von der Hand in den Mund leben mussten. Also Sklave zu sein, war damals oftmals im Römischen Reich eine sichere Stellung, wo man ein gesichertes Leben hatte, wo man auch heiraten konnte, eine Familie aufbauen. Man kann sich also jetzt nicht so vorstellen wie bei Spartacus und anderen. Natürlich gab es auch viele Missstände und sie haben dann einen Aufstand gemacht, der aber niedergeschlagen wurde. Am bekanntesten der Aufstand unter Spartacus. Aber insgesamt waren die Sklaven damals besser daran als die, die praktisch auf der Straße standen und immer hoffen mussten, dass sie einen Job für einen Tag fanden, irgendwo am Weinberg zu arbeiten, wie es mal ein Gleichnis auch gibt und so weiter. Ich möchte einmal eine Zusammenfassung vortragen, die etwa hier Bruder John MacArthur in seinem Kommentar zum 1. Timotheusbrief geschrieben hat über Sklaverei in der Antike, im Alten Testament und im Neuen Testament. Ich lese vor auf Seite 225 folgender. Er schreibt also, das Alte Testament hat die Sklaverei niemals verboten, dafür aber die Rechte der Sklaven sorgfältig beschützt. Jüdische Sklaven durften nicht länger als 6 Jahre gehalten werden. lerne doch immer Bibelstellen, die lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Nicht länger als 6 Jahre, es sei denn, sie entschlossen sich freiwillig zum Bleiben. Wer mit Frau und Kindern in die Sklaverei geriet, durfte sie nach diesem Zeitraum auch wieder herausführen. Also in Israel, im Alten Bund. Die aber von ihrem Herrn eine Frau geschenkt bekommen hatten, durften sie nicht eher mitnehmen, bis ihre Zeit abgelaufen war. Das war notwendig, um die Rechte des Herrn zu schützen. Sklaven, die von ihrem Herrn missbraucht wurden, mussten freigelassen werden. Hier eine Stelle, 2. Mose 21, Vers 26 und 27. Also in Israel im Alten Testament, in der Zeit, Missbrauch durfte nicht vorkommen. Auch ihre religiösen Rechte, wie zum Beispiel die Einhaltung der Sabbatruhe, waren geschützt. Sklaven genossen sogar Zivilrechte. Der Mord an einem Sklaven wurde bestraft. Ausländische Sklaven, die um ihr Asyl in Israel baten, wurden beschützt. Sklaven hatten auch wirtschaftliche Rechte. Zum Beispiel durften sie selber auch eigene Sklaven besitzen. Interessant, ja? Der Staat Israel hatte sogar staatliche Sklaven, ähnlich unserer Beamten. Ich hoffe, dass jetzt keiner lacht, ja? Und jetzt zum Neuen Testament, in der Zeit Jesu und der Apostel. Die jüdischen Sklaven zu Zeiten des Neuen Testaments genossen einen ähnlichen Schutz. Sie sollten genauso behandelt werden wie der älteste Sohn der Familie. Sie waren so geschützt, dass ein jüdisches Sprichwort lautet, wer einen jüdischen Sklaven kauft, der kauft sich einen Herrn. Heidnische Sklaven wurden nicht immer genauso gut behandelt, waren aber im Großen und Ganzen immer noch besser dran als die Tagelöhner. Also diese Jobsucher, würde man heute sagen. Sklaven wurden mit Nahrung, Kleidung und Unterkunft versorgt, bezogen sogar ein kleines Gehalt und waren in Sicherheit. Wenn ein Tagelöhner sein Essen, die Kleidung und seine Unterkunft und seinen Lohn bezahlt hatte, blieb ihm oft weniger als dem Sklaven. Sklaverei war also ein funktionierendes, wenn nicht sogar ein ideales System. Und jetzt noch 2 Sätze. Wenn Jesus und die Apostel sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hätten, dann hätten sie eine große Anzahl von Arbeitslosen und ein soziales Chaos geschaffen, damals im Römischen Reich. Muss man einfach auch mal von diesem Hintergrund sehen. Aber dann schreibt MacArthur, damit schließe ich das Zitat, letztendlich ist es aber dem Einfluss des Christentums zu verdanken, dass die missbräuchliche Form der Sklaverei im Römischen Reich gänzlich abgeschafft wurde. Und wir wissen ja dann erst später, im 18. Jahrhundert in England und so weiter, hat man dann sich von der Sklaverei ganz gelöst. Allerdings gab es auch im Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber bis heute Formen, die auch an alte Sklaverei erinnern können. Natürlich war nicht alles immer so ideal und so gerecht in der Sklavenhaltung, das wissen wir auch. Aber immerhin hat man versucht, zumindest in Israel, die Gesetze im mosaischen Gesetz hier anzuwenden und Missbrauch wurde abgewehrt. Nun, wir lesen in 1. Timotheus 6, alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Ein Sklave, wenn er zum Glauben kam an den Herrn Jesus Christus, sollte auch an seinem Platz ein Licht sein. Er sollte kein rebellischer, ungehorsamer, fauler Knecht sein, sondern sollte gerade seine Arbeit treu erfüllen und dadurch auch den Herrn liebevoll und durch sein Leben als offener Brief Christi zum Glauben an Jesus einladen. Und mancher Herr, damals auch schon, kam durch einen christlichen, gläubigen Sklaven auch zum rettenden Glauben. Und wenn man es auf heute überträgt, genauso gilt es auch im Arbeitsleben, auch für uns. Nicht? Also wer noch im Arbeitsleben steht oder schon stand oder noch stehen wird, ich meine, ihr wisst ja, dass man da auch genauso sich verhalten kann, entweder fleißig oder faul, gehorsam oder ungehorsam, freudig oder trotzig. Und die Frage ist, welchen Eindruck vermitteln wir in dem Geschäft, in der Firma, in der Fabrik, wo wir tätig sind oder wo auch immer? sagen die Leute, das ist aber ein treuer Arbeiter, so stelle ich mir einen Christen auch vor. Oder sagen sie, wenn der Christ sein will, dann hat es ja nicht viel zu sagen, wenn er sich so daneben benimmt und dauernd nur rebelliert und aufbegehrt, auch wenn es gar nicht begründet wäre. Es gibt natürlich manchmal desolate Zustände und Ausbeutung in Firmen. Das war auch bei Karl Marx damals durchaus richtig erkannt worden, dass viel Ausbeutung auch stattfand. Aber die Therapie, die der Marxismus, Kommunismus angeboten hat, ging von einem falschen, utopischen, optimistischen Menschenbild aus und musste deshalb scheitern. Sie haben geglaubt, dass der Mensch von Natur aus gut sei und sich selber quasi aus dem Sumpf ziehen könne. Und man hat aber nicht mit dem egoistischen Herzen des nicht wiedergeborenen Menschen gerechnet. Dass der Mensch, wenn er nicht wiedergeboren ist durch Wasser und Geist, also nicht an Jesus glaubt, immer in die eigene Tasche wirtschaften wird. Und dann ist die Diktatur nicht des Proletariats entstanden, sondern der herrschenden Klasse, gerade so im nicht funktionierenden Kommunismus, wie es auch im Kapitalismus eben weitgehend ist. Also es gibt kein ideales Wirtschaftssystem, es wird immer auch gewisse Ungerechtigkeiten geben auf dieser Erde. Aber wir als Christen, zumindest wir, sind aufgerufen, ein Stück weit die Gerechtigkeit zu verbessern in unserer Gesellschaft. Uns anständig zu verhalten im Beruf, uns anständig zu verhalten, wenn wir Arbeitgeber sind und genauso, falls wir Arbeitnehmer sind. Es gibt ja auch vielleicht unter uns welche, die haben Angestellte. Es ist ganz selbstverständlich, dass man die dann auch der Arbeit entsprechend bezahlt und nicht irgendwie vom Lohn einen großen Anteil einbehält oder auch einen kleinen. Also es sollte ein gerechter Lohn sein, der Leistung entsprechend. Und wenn Überstunden sind, sollten die auch entsprechend bezahlt werden. Ich höre immer wieder von Freunden, ich muss da so viel Überstunden machen, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was die mir dafür zahlen. Nicht? Dann sage ich, ja, was soll man da tun als Christ? Nicht? Man kann natürlich schon mal sagen, ob das nicht gerecht wäre, wenn sie das entsprechend entlöhnen. Aber jetzt nicht jeden Tag da trotzig und rebellisch sich deshalb aufführen, das wäre auch nicht gut. Das ist manchmal nicht so einfach. Es ist oft eine Gratwanderung zwischen Gerechtigkeit und Gehorsam, da einen Weg zu finden. Jedenfalls die grundsätzliche Lehre ist, wir sollen einen guten Eindruck als Christen hinterlassen, auch in unserem Arbeitsleben. Auch wenn wir, wenn jemand von uns Schüler oder Student oder Auszubildender ist, auch da schon, wie verhalte ich mich in meiner Klasse, in meinem Semester, in meiner Ausbildungsgruppe, bin ich auch da ein Licht, nicht aus eigener Kraft, aber der Herr Jesus kann mir immer wieder Kraft schenken. Und ich möchte ein Beispiel wiedergeben von einem kleinen Mädchen, das sich bekehrt hat. Es war ein Mädchen in Afrika, also ein schwarzes oder braunes Mädchen, die stammte aus dem Heidentum. Und da kam eine Missionar hin und mit einer Missionarsfrau. Und dieses Mädchen war von der Straße aufgelesen worden. So wie auch oft Straßenkinder eben von Missionen gerettet werden vor ihrem sozialen Elend. Und dort hatte das Mädchen immer wieder der Missionarsfrau geholfen, kleine Arbeiten verrichtet. Es war dafür auch gepflegt worden, bekam jeden Tag zu essen und auch etwas zu hören vom Heiland Jesus. Und allmählich zog eine Liebe zu Jesus in ihr Herz. Das Mädchen kam immer näher zu Jesus und eines Tages beschloss sie, sich ihm ganz als sein Eigentum zu übergeben. Sie wurde also ein Kind Gottes. Und dann bat sie auch den Missionar als Zeichen, dass es ihr ernst ist, dass er sie taufen solle. Das ist ja ein Zeichen, dass man sich ganz dem Herrn dann auch übergeben hat und ganz Jesus gehört. Und nach einiger Zeit fragten nun die Heiden, die immer noch in diesem Dorf in Afrika wohnten, dieses kleine Mädchen, was sich denn in ihrem Leben jetzt verändert habe. Jetzt, da sie mit Jesus lebt, hat sich da irgendwas verändert oder ist sie immer noch die gleiche? Und dann hat sie eine interessante Antwort gegeben. Sie hat gesagt, oh ja, ich fege jetzt auch unter den Matten. Was heißt das? Na, vorher hat sie nur über den Matten gefegt im Haus. Und wenn sie jetzt unter den Matten fegt, das heißt, ja, sie macht es von Herzen, sie macht es gründlich. Sie will nicht nur den Schein erwecken, dass sie geputzt hat, sondern sie putzt wirklich. Muss ich mir auch immer wieder sagen lassen, wenn ich nicht viel Zeit habe, dann sauge ich halt um den Tisch rum und so, nicht? Wenn ich dann viel Zeit habe, dann sauge ich auch unterm Tisch durch. Ja, ist manchmal auch eine Zeitfrage, aber jedenfalls ist auch eine Frage der Herzenshaltung, dass wir nicht nur einen schönen Anschein erwecken, sondern wirklich echt sind und auch unter den Matten fegen. Und wenn wir uns auch so in unserem Beruf verhalten können, dann werden manche auch fragend werden, warum ist dieser Mann, diese Frau so anders als die anderen? Ich zähle einmal auf einige Kennzeichen eines guten Mitarbeiters. Er erfüllt seine Aufgaben in Treue, in Zuverlässigkeit, man kann sich auf ihn verlassen, er macht sie genau, er macht sie fröhlich. Er, man kann auch sagen sie, ja, gehen gern auch zur Arbeit, nicht immer so schon wieder malochen und was alles so gesagt wird. Es ist wunderbar, wenn die Arbeit auch mit der Berufung übereinstimmt, wenn sie einem Freude macht. Man kann natürlich dankbar sein, wenn man einen gerechten irdischen Lohn erhält, aber noch wichtiger ist der Ausblick auf den himmlischen Lohn. Deshalb sollte man auch nicht über jeden Cent oder jeden Pfennig, falls es wieder kommt, streiten. Man sollte lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, das sagt uns das Wort Gottes. Wenn natürlich großes Unrecht ist, man muss sich auch als Christ nicht immer alles bieten lassen. Das gilt auch, das denke ich schon, dass man es auch so sagen darf. Denn Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ja, er will schon Gerechtigkeit, aber wir sollen nicht für unsere eigene Gerechtigkeit, für unser Ich bis zum Letzten uns verkämpfen. Da gilt es lieber mal auch etwas nachgeben, bevor man womöglich dann dem anderen Unrecht tut, durch eine aggressive, übertriebene Art mit Dingen umzugehen. Die Gefahr ist dann groß, ne? Schlägt man zurück und dann plötzlich fließt Blut, zumindest bildlich gesprochen. Und das wäre dann schlimm, da würde man größeres Unrecht tun, als vielleicht uns zugefügt wurde. Es gibt noch eine Parallelstelle dazu, die möchte ich auch noch kurz lesen, zu dieser Frage Arbeitnehmer, Arbeitgeber oder im Alten Bund Sklaven und Herren. Epheser 6, Vers 5 bis 8. Da wird noch etwas ergänzend zu diesem Thema gesagt, da möchte ich aber auch zum nächsten Thema noch kommen. Aber Epheser 6, ab Vers 5. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens wie Christus. Das heißt, wir tun diesen Dienst Christus letztendlich. Wenn wir irgendwo einen Dienst tun, immer daran denken, ich tue es für den Heiland, auch wenn ich vielleicht irdisch gesehen keinen Dank bekomme. Und weiter heißt es, nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, die den Willen Gottes von Herzen tun. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Also ihr seht, es ist letztendlich immer ein Gottesdienst, egal in welchem Beruf ich stehe, was ich tue. Es gibt natürlich Berufe, die für Christen tabu sind, die mit Sünde zu tun haben. Das ist klar, das ist dann kein Beruf, auch keine Berufung. Aber wenn es ein Beruf ist, der nicht im Widerspruch zum Wort Gottes steht, dann kann ich den von Herzen und in Freudigkeit tun. Es ist Epheser 6, ab Vers 5. Und jetzt sind wir in Vers 7. Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Sklave oder ein Freier. Und jetzt kommt das Interessante und das ist revolutionär, gerade auch in der damaligen Zeit im ersten Jahrhundert, wo es geschrieben wurde, da ist auch ein Aufruf an die Herren, nicht nur an die Sklaven. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber, den Sklaven, den Arbeitnehmern gegenüber. Und lasst das drohen, da ihr wisst, dass auch euer eigener Herr im Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Also die Herren sollen auch wissen, über ihnen ist ein viel, viel höherer Herr und dem sind sie genauso Rechenschaft schuldig wie ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Da möchte ich es jetzt mal modern sagen. Ja? Also über uns allen ist Gott und er sieht alles. Er weiß, wo es gerecht zugeht, er weiß auch, wo es ungerecht zugeht. Und der Herr wird alles richten zu seiner Zeit. Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, geht es immer über die einzelne Seele, über das einzelne Herz, nicht durch eine Diktatur des Kapitalismus oder des Proletariats oder wie auch immer. Es geht immer über die Veränderung des Einzelnen. Das sollte sich der Marxismus, das sollte sich aber auch der Kapitalismus und jede Richtung sagen lassen. Ja, liebe Geschwister, jetzt kommen weitere Themen. Dies lehre und dazu ermahne. Und dann Vers 3. Wenn jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, also jetzt sind wir wieder in 1. Timotheus 6, Vers 3. Ja? Anna, kannst du vielleicht ein bisschen helfen, sitzen vor dir. Und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Wir haben ja schon etliches gehört über rechte, also richtige und über falsche Lehre. Und wenn ich jetzt anfangen wollte, hier Irrlehren aufzuzählen, die auch heute in die Gemeinden eindringen, ich denke, ich übertreibe nicht, wir säßen noch in einem Jahr hier. Ja. Man kann das unmöglich jetzt erwähnen. Ich möchte nur einige Beispiele nennen, ganz gravierende, massive Beispiele. Gehen wir einmal entlang, praktisch der christlichen Dogmatik, da gibt es ja die Lehre von der Bibel, von Gott, von Jesus Christus, von der Erlösung, vom Heiligen Geist, von der Gemeinde, von der Endzeit und so weiter. Also mit den Fachbegriffen Bibliologie, Theologie, Christologie, Soteriologie, Ekklesiologie, Pneumatologie, Eschatologie und so weiter. Das ist in der theologischen Fachsprache gesagt. Und all diese Lehrpunkte werden heute verändert durch Irrlehrer. All diese Lehrpunkte, die zentral sind. Gehen wir zur Bibliologie, Lehre von der Bibel. Da kennen wir natürlich alle die historisch-kritische Methode, die keinen Stein auf dem anderen lässt vom Wort Gottes. All diese Menschen wird einmal die Strafe Gottes treffen dafür, dass sie Abstriche am Wort Gottes gemacht haben. Wir können sie nur warnen vor diesem Weg. Dann, wenn wir die Theologie im eigentlichen Sinne, also die Gotteslehre betrachten, wie viele kämpfen da gegen die Dreieinigkeit Gottes, die da verblendet sind, auch verführt worden sind durch falsche Propheten, auch in unserer Zeit. Wie viele kämpfen gegen die Gottessohnschaft? Wie viele sagen, Jesus sei nur ein Prophet oder nur ein Erzengel, Moslems, Zeugen Jehovas, liberale Theologen. Ich könnte hier vieles nennen. Aber auch im eigenen Lager sind viele von uns weggegangen, die das Wesen Gottes hier verfälschen. Dann die Christologie, die Lehre von Christus, habe ich ja schon gesagt, ist ja von Gott nicht zu trennen. Jesus sei nur ein Prophet oder Engel. Die Erlösungslehre. Da werden alle möglichen Methoden der Selbsterlösung heute propagiert. Fast nur noch Bücher über Psychologie liegen in Gemeinden, wenn ihr dahin geht. Kaum noch biblische Seelsorge. Es ist ein großer Jammer. Dann die Lehre über die Gemeinde. Wie viele streben heute nach Rom und verfälschen damit das biblische Gemeindeverständnis? Die Lehre über den Heiligen Geist, wo so viele okkulte Irrlehren eingedrungen sind in die Pneumatologie. Die Lehre über die Endzeit, wo viele gar nicht mehr ernst nehmen, dass es eine Endzeit gibt. Es gibt viele Richtungen, die vertreten den Amillenniarismus, da kommt nichts mehr. Wir leben praktisch schon im tausendjährigen Reich oder was alles heute behauptet wird. Völlig absurde Lehren, die von der Bibel, von ihrem Wortsinn her nicht enthalten sind. Viele der Bücher, die ich geschrieben habe, und ein Teil liegt ja auch hinten aus, behandeln auch solche Fragen, nicht? Könnt ihr gerne mitnehmen. Heute Abend die letzte Gelegenheit hinten auf dem Büchertisch. Morgen, also heute Abend werde ich es dann rausräumen. Ja, also das wollte ich nur darauf hinweisen, damit ihr auch Hilfen habt, bei bestimmten Irrlehren zu widerstehen und Informationen zu haben, um auch andere zu warnen. Ich habe auch einmal den Judasbrief ausgelegt und habe herausgefunden, dass im Judasbrief und zusammen mit 2. Petrus 2 28 Kennzeichen von Irrlehrern aufgezählt werden, um gewarnt zu sein. Das wäre als alleine Bibelwoche wieder für sich, ja. Aber lest mal den Judasbrief und den 2. Petrusbrief. Da werden Vers für Vers Kennzeichen von Irrlehrern in allgemein genereller Weise genannt, um gewappnet zu sein auf diesem oder auf jenem Gebiet. Ja, und jetzt diese Irrlehrer, die nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus bleiben und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, die sind aufgeblasen, stolz, sie meinen, sie wissen mehr als das Wort Gottes. Dann heißt es die Bibel und es wird etwas hinzugefügt. Und wie stolz sind sie, dass sie jetzt etwas entdeckt haben, was noch nie einer vor ihnen entdeckt hat. Und es hat mal jemand sehr treffend gesagt, alles was neu ist in der Theologie ist falsch. Das Einzige, was wahr ist, ist die biblische Lehre selber. Und alles, was neu ist, kann nur falsch sein. Stimmt das oder nicht? Ja. Wer etwas hinzufügt zum Wort Gottes, der wird sich die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch der Offenbarung geschrieben stehen. Und das gilt für die ganze Bibel. Die Offenbarung ist ja das letzte Buch. Man darf nichts hinzutun oder hinwegnehmen. Die Bibel bleibt der einzige Maßstab für alles. Aber viele sind aufgeblasen und dabei wissen sie nichts, steht hier. Ist doch tragisch. Man meint, jetzt wüsste man alles, in Wirklichkeit weiß man gar nichts. Hochmut kommt vor dem Fall. Da soll sich doch mancher, auch der sich Theologe nennt, warnen lassen. Und dann heißt es noch, dass es eine Krankheit ist. MacArthur in seinem Kommentar spricht von einem pathologischen Befund der Irrlehrer. Wisst ihr, was Pathologie ist? Krankheitskunde. Pathologie. Und so heißt es hier, diese Irrlehrer, sie haben die Seuche, die Epidemie der Fragen und Wortgefechte. Und dann werden sie weiter beschrieben. Die Folge zunächst Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn. Und es ist ein Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Es wird immer gestritten, es wird immer debattiert, man macht sich immer wichtig, man kommt nie zum Kern des Erlösungswerkes, das die Bibel uns beschreibt. Man verfälscht es, man verdreht es. Es kommen auch in unsere Kreise immer wieder Menschen, die haben plötzlich irgendwelche Sonderthemen. Ich habe jetzt gehört von einem Mann, ich weiß nicht, ob es noch ein Bruder ist, der war mal in der Gemeinde, dann ging er wieder weg, jetzt kam er wieder hin und sagte, ich habe jetzt eine neue Erkenntnis. Und da haben sie gefreut, dass er wieder kommt zunächst. Ja. Und dann kam er und hat gesagt, wisst ihr was? Und jeder hat gedacht, ja, vielleicht hat er Jesus noch besser kennengelernt, so persönlich, in der Heiligung gewachsen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Die Zwillingstürme am 11. September, die wurden von den Amis selber in die Luft gesprengt. Das habe ich jetzt erkannt, das will ich euch verkündigen. Ganz toll, nicht? Oder? Ja. Ich weiß, es gibt da viele Theorien drüber. Ich will dieses Thema gar nicht aufgreifen. Aber es war nur ein Beispiel. Keiner weiß es letztendlich genau. Ich persönlich glaube das nicht. Obwohl ich andererseits weiß, es gibt Verschwörungen, es gibt freimaurerische Kreise. Und ich bin ja einer, der auch diese blauäugige Lehre abwehrt und abgewehrt hat. Und behauptet wird von lieben Brüdern zum Teil, es gäbe keine Verschwörung mehr. Das ist der größte Blödsinn, Entschuldigung, wenn ich so sage, wenn man sieht, welchen Einfluss die Freimaurer heutzutage haben. Aber andererseits sollen wir auch nicht dauernd in einer Verschwörungsangst umhergehen. Das ist die berechtigte Kritik dran. Dass es manche gibt an jedem Dreieck, in jeder Pyramide, sehen Sie gleich irgendein okkultes Symbol. Ich kann mich nur wundern, da war ein christliches Werk, das sind solche Lichtschächte, ja. Die wurden fotografiert, die haben eine Pyramidenform gehabt, aber die baut man immer so, soweit ich weiß. Vielleicht gibt es auch Runde, wird gesagt, die sind Freimaurer, weil sie Lichtschächte haben in Pyramidenform. Das ist auch absurd. Ne? Da muss man halt schon mehr Beweise bringen, wenn ein Werk freimaurerisch okkult unterwandert sein soll, als irgendwelche Dreiecke oder Vierecke oder noch andere Ecken zu suchen. Das ist eine Seuche der Fragen und Wortgefechte. Und da könnte man jetzt tausende Beispiele nennen. Das war nur ein kleines zur Illustration jetzt. Und man muss dann schon Belege bringen vom Wort Gottes her, wo jemand abweicht, wo ein Werk in eine falsche Richtung geht. Und da gibt es leider genug Beispiele, die sich auch nachweisen lassen, leider. Aber wenn dann solche unbegründeten und übertriebenen und egozentrischen Thesen verkündet werden, daraus entstehen dann, so sagt es uns hier das Wort, Neid, Hader, also Streit, Lästerung, der Name Gottes wird verlästert durch solche Theorien. Und böser Argwohn, es wird Misstrauen gesät, wo es gar nicht notwendig wäre. Versteht ihr? Misstrauen zwischen Brüdern, zwischen Schwestern. Unnötige Diskussionen. Natürlich muss manchmal hart gefochten werden über die Wahrheit, ohne den anderen damit totzuschlagen, ja, in Liebe und Wahrheit. Aber wer immer nur die Diskussionen herbeizieht wie ein Magnet, das ist auch ein gewisser Fluch, eine Krankheit, die dann auf solchem Denken liegt. Und man nennt so etwas, jetzt sind wir beim Thema, Streitsucht. Und liebe Geschwister, Streitsucht ist Sünde. Ist eine der Werke des Fleisches, die in Galater 5 beschrieben werden. Die Streitsucht, Streit und Hader und Zwietracht. Da wisst ihr, wer dahinter steckt, wer das machen will, dauernd Streit in Gemeinden bringen. Das ist der Diabolos, auf Deutsch Durcheinanderbringer, der Teufel. Und davor werden wir gewarnt im Wort Gottes. Wir sollen uns nicht vom Teufel ins Bockshorn jagen lassen. Es ist manchmal schwierig. Wir müssen die Wahrheit bekennen gegen die Irrlehre. Es muss ein klares Bekenntnis gegen die falschen Lehren auch stehen. Das muss. Aber es soll nicht gestritten werden. Es soll klar gesagt werden, das ist biblische Lehre, das ist falsche Lehre. Aber damit ist dann auch die Diskussion schon geklärt. Man soll nicht endlos weiter streiten. Wenn jetzt einer kommt und sagt, Jesus ist nicht Gottes Sohn, dann lese ich ihm vor, 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat das Leben und so weiter. Und sage, hier steht's, aber ich möchte mit dir nicht diskutieren, prüf selber nach, keine Streitsucht, aber klare Orientierung vom Wort Gottes her. Es hat keinen Sinn, stundenlang vom einen ins andere zu kommen. Ich habe schon mal erwähnt hier, ich habe auch den Briefkontakt mit einem Bruder abgebrochen. Wenn die eine Diskussion beendet war, hat er schon wieder die nächste Frage losgeschossen, immer nur um Streit zu suchen. Und das habe ich dann gemerkt, habe gesagt, das hat keinen Sinn. Wenn du diskutieren willst, dann komm mal persönlich, nicht immer jetzt in Briefen. Ich habe keine Zeit, endlose Briefe da zu schreiben, die doch letztendlich gar nichts bringen sollen. Das war ja nur Streitsucht, das war deutlich zu erkennen. Und da ist besser, dann das auch zu beenden. Leider ist er bis jetzt immer noch nicht gekommen. Gern hätte ich mal von Auge zu Auge mit ihm wirklich die Dinge ausdiskutiert. Vielleicht kommt er noch. Man erlebt manchmal Enttäuschungen mit Menschen. Vielleicht enttäusche ich auch selber welche, dann tut es mir leid. Aber dann sollte man auch das offen ansprechen und die offene Konfrontation suchen dann. Und nicht hinten herum. Das ist noch viel schlimmer, wenn es dann hinten herum läuft. Das ist dann auch Sünde. Das nennt man dann Verleumdung. Verleumdung oder Hetzerei. Ja, wir müssen auch langsam schon wieder zu Ende kommen. Ich hätte noch viel hier zu sagen, aber manchmal ist weniger auch mehr. Ich möchte noch auf den Vers 5 eingehen. Hier steht da noch Schulgezänk solcher Menschen, und jetzt werden sie noch näher charakterisiert, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind. Und dann kommt als Beispiel, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Also die doch Geld, die das nur um des Geldes willen machen, diese Streiterei und vielleicht auch neue Sekten gründen und was auch immer, bloß damit sie viel Geld kassieren. Es gibt ja so richtige Geldsammelsekten. Ne? Und Joseph Smith zum Beispiel, der die Mormonen begründet hat, man hat zum Beispiel herausgefunden, dass seine Familie erstmal versucht hatte, sich mit Wahrsagen Geld zu verdienen, mit Kristallkugeln. Und dann kam plötzlich der Gedanke, eine neue Religion zu gründen für Amerika, für die Amerikaner. Jesus sei in Amerika erschienen, wunderbar, alles angeblich. Und dann hat man dieses Buch Mormon plötzlich abgeschrieben, zum Teil von Büchern von Spalding und anderen. Das lässt sich auch nachweisen, ist also keineswegs irgendwie inspiriert. Das ist ein Plagiat, wird man heute sagen, lässt sich nachweisen, wie bei den ganzen Plagiatsgeschichten, die zurzeit durch die Presse gehen. Und trotzdem sind es Millionen Menschen, einschließlich ein Präsidentschaftskandidat, die dieser Lehre anhängen. Nun, Menschen mit zerrütteten Sinne, die der Wahrheit beraubt sind. Und die haben viel Geld verdient. Wer schon mal in Salt Lake City war, ich war da vor 2 Jahren, welchen Tempel die da stehen haben, welche Gebäude, Zionsbank steht da, alles mit Zion noch. Also man ersetzt und beerbt ja auch Israel, die Ersatzlehre natürlich. Bei all diesen Sekten und vielen anderen Richtungen. Überall beerbt man Israel und schiebt das Israel auf Erden beiseite, mit dem aber der Herr noch Heilsgeschichte schreiben wird. Das sagt die Bibel ganz klar. Jesus kommt nicht in Salt Lake City wieder, sondern in Jerusalem auf dem Ölberg. Sacharja 12 bis 14. Können Sie noch so oft von Zionsbank und so reden. Nun, wir wollen in Liebe auch auf solche Menschen zugehen, aber wir müssen doch auch klar vor diesen Lehren warnen. Ohne jetzt zu streiten, sondern ganz liebevoll und sachlich die Wahrheit der Lüge entgegenstellen. Darum geht es. Streit bringt nichts, aber Aufklärung, Orientierung ist notwendig. Ja, eine Bibelstelle, eine Parallelstelle noch abschließend dazu. Und zwar wegen dieser Menschen mit zerrütteten Sinnen. Der Begriff kommt auch wieder vor in 2. Timotheus. Also gerade ein bisschen weiterblättern. Kapitel 3. Und ich lese abschließend den ganzen Abschnitt von Vers 1 bis 9. Und da kommen eben auch diese Menschen mit zerrütteten Sinnen und die treten auch ganz besonders auf in der Endzeit noch vermehrt. Hier ist die Warnung und das können wir geradezu heute überall beobachten, was da steht. Und zwar ausdrücklich bezüglich der letzten Zeiten, bezüglich der Endzeit. 2. Timotheus 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Wörtlich steht hier besessene oder wilde Zeiten. Kairoi, Kalepoi. Und jetzt werden diese Zeiten charakterisiert. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, also egozentrisch, geldgierig, materialistisch. Ich erkläre es immer noch gleich. Ja? Materialistisch. Im Rundfunk, im Fernsehen, man hört immer nur noch von Euro, man kann es nicht mehr hören. Prahlerisch, die Angeberei, der will noch besser sein und der will an die Macht. Überheblich, Lästerer, Gotteslästerung wurde freigegeben in den 60er Jahren in Deutschland. Den Eltern ungehorsam, auch in den 60er Jahren begann die antiautoritäre Welle. Und heute hat man eine Generation von Kindern, schon die zweite, von denen viele keinen Halt mehr haben im Leben. Nicht ohne Grund nimmt die Selbstmordrate zu, die Drogenabhängigkeit, ist alles die Folge dieser antiautoritären Welle. Den Eltern ungehorsam, undankbar. Man überall wird, Entschuldigung, heute sagt man rumgemotzt, ja, gebruddelt im Schwäbischen, wie heißt es in Norddeutschland, gibt es auch so Begriffe, ja. Wie? Ja, brauchen wir jetzt nicht aufzählen, wir wissen schon, was gemeint ist. Aber ich kann es nicht anders ausdrücken, nicht? Das ist so richtig, dieses dauernde sich beschweren, ist alles nicht gut genug und das esse ich nicht und jenes esse ich nicht. Also diese Undankbarkeit. Unheilig, das Heilige wird zu Boden gerissen. Lieblos, man sieht allein, wie man auch schon mit den Politikern heute umgeht. Jetzt ist wieder ein Präsident, schon der dritte Präsident, der jetzt ins Schussfeld gerät. In einer massiven Art werden Leute angegriffen, zum Teil vielleicht auch zu Recht. Aber wie Leute abgeschossen werden, einer nach dem anderen, da kann man nicht mehr von Liebe reden. Das geht nicht nur Politikern so, auch in Betrieben, wo gemobbt wird mit Ellbogen und auch in Schulklassen. Lieblosigkeit, ein Zeichen der Endzeit. Unversöhnlich. Das ist traurig manchmal auch zwischen sogenannten Christen, dass keine Versöhnungsbereitschaft mehr da ist. Ist das nicht auch schon euch aufgefallen? Traurig. Verleumderisch, dann wird hinten herum geredet und der Bruder, die Schwester schlecht gemacht. Genauso schlimm wie in der Welt. Unbeherrscht, aggressiv kann man sagen, gewalttätig, dem guten Feind. Und jetzt lese ich einfach weiter, sonst sitzen wir morgen noch da. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Und das ist ganz besonders auffallend. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Sehen wir das heute nicht all überall. Nur noch Lust- und Spaßgesellschaft. Ja. Aber man will ja die Religion nicht ganz wegschieben. Man will ja noch sehr fromm dabei sein. Und deshalb, die Voraussage, Gottes Wort hat es genau alles vorausgesagt. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Also keine echten Christen. Von solchen wende dich ab. Verführte Verführer. Da wird noch, und jetzt kommen die zerrütteten Sinne gleich. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden. Die immerzu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist die Parallele schon hier. Nicht zur Erkenntnis der Wahrheit, wenn es heißt, sie sind der Wahrheit beraubt. In 1. Timotheus 6, Vers 5, zerrüttete Sinne und der Wahrheit beraubt. Auf dieselbe Weise, lesen wir wieder in 2. Timotheus 3, auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit, Luther übersetzt, zerrütteten Sinne, Schlachter übersetzt, mit völlig verdorbener Gesinnung. Untüchtig zum Glauben, unfähig zum Glauben. Der Teufel hat ihren Sinn schon so verblendet und verdreht, dass sie überhaupt es äußerst schwer haben, wenn überhaupt noch zum Glauben zu kommen. So verdreht sind sie schon. Aber dann der Trost für die Gläubigen. Sie werden es nicht viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Wir wollen auch, wenn wir solche Menschen kennen, durchaus noch für sie beten. Der Herr kann auch da Wunder tun. Er ist souverän, ja. Aber wir müssen auch wissen, es ist eine Gesellschaft herangewachsen, bis hinein in die Politik. Ich nenne jetzt keine Parteien, aber es gibt eine ganze Menge davon, wo ich den Eindruck habe, da sind Menschen mit zerrütteten Sinnen dabei, die alle Gebote Gottes nacheinander zu Boden stoßen. Und ihr könnt mich nachher fragen, welchen Parteien das besonders massiv ist. Ich sage das jetzt nicht öffentlich. Aber manchmal weiß man auch gar nicht mehr, was man wählen soll. Das ist die andere Seite. Und diese Endzeitgeneration hat sich ausgebreitet. Wir können nur beten, auch für gläubige Menschen in der Politik, auch für gläubige Menschen in den Leitungsfunktionen, auch in der Öffentlichkeitsarbeit, in den Schulen, auf allen Ebenen. Und auch selber, wenn der Herr es einem zeigt, in solche Dienste tun, wo man auch noch eine gewisse Einwirkung auf Kinder hat, in Schulen, in Kindergärten, auch in den Massenmedien, in der Presse. Es wäre schön, wenn es mehr gläubige Journalisten gäbe. Wir können ja nicht das ganze Feld einfach dem Feind überlassen. Das ist auch nicht richtig. Ja. Betet auch darum, auch für eure Kinder, auch für eure Enkel, welchen Weg sie gehen, damit sie ein treuer Diener des Herrn sein können. Und auch ein guter Arbeiter, wie wir es am Anfang gehört haben. Amen. Bitte erhebt euch nochmal so weit möglich zum Gebet. Lieber Heiland, wir wollen jetzt nicht klagen, aber wir stellen fest, dein Wort erfüllt sich, gerade auch in unserer Zeit. Und wir wollen auch nicht verzagen, sondern umso mutiger dich bekennen. Dazu schenk uns Kraft und Mut, dass wir nicht schweigen, sondern hingehen zu den Verlorenen. Herr, rüste uns aus mit deiner Vollmacht, deinem Geist, deiner Liebe und Wahrheit, Menschen, dich, Herr Jesus, als den Heiland zu bezeugen. Dank sei dir dafür. Amen.